wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den ruhrpottigsten Podcast der Welt. Stimmt heute sogar, denn wir sitzen hier live in Dortmund auf Michaels Balkon. Ich habe die lange Reise aus Freiburg auf mich genommen und dir in die Augen zu schauen heute, Micha. Und jetzt greifen dich die Wespen hier an.
Gott.
Da stehst du besonders drauf.
Ja.
Ihr hört's, wir sitzen draußen in der freien Natur. Haben uns gedacht, wir nutzen die Chance, die Vorbereitung zur Gamescom hier in Dortmund abhalten zu lassen und euch ein bisschen Einblick zu geben, was jetzt nächste Woche ansteht. Herzlich willkommen zu Intern Moin und zum Wochenrückblick hier live von Michas Balkon.
Ja, herzlich willkommen auf meinem Balkon, wo die Wespen sehr aggressiv sind und ausgerechnet in der Sekunde, wo wir auf die Aufnahme gedrückt haben, der Wind kam. Es war die ganze Zeit windstill. Ja, aber wir sitzen hier ganz gemütlich im Freien, schön die Ruhe vor den Sturm sozusagen. Ja, ne? Weil genau. Also morgen geht's los und damit sind wir auch schon bei dem ersten Punkt. Also morgen sind wir erstmal auf der DevCon für 2 Tage. Ne? Das ist das Äquivalent zur GDC, kann man fast sagen.
Genau, die gibt's ja nicht mehr, die GDC Europe. Die GDC gibt's ja noch weltweit, aber eben in Europe nicht mehr. Im Vorfeld der Gamescom heißt es jetzt DevCon, auch von einem neuen Veranstalter. Und ist aber im Endeffekt auch ähnlich strukturiert, nämlich eine Entwicklerkonferenz, wo Entwickler anderen Entwicklern Einblicke geben in ihre Spiele. Und das ist für uns aus spielejournalistischer Sicht immer ganz interessant, weil da eben jetzt nicht über Spiele so konkret geredet wird, sondern auch oft so ein bisschen so Postmortem abgehalten wird, wo Entwickler auch mal sagen, was nicht so gut gegangen ist. Und natürlich eine große Ansammlung von ganz vielen Entwicklern vor Ort sind, die dann zu uns aufs Podcast-Sofa kommen. Mhm. Wir wurden nämlich gefragt, ob wir eine kleine Ecke mit Sofa dort auf der DevCon bestatten wollen. Bestatten? was soll ich denn sagen?
Bestücken?
Bestücken. Ja, wir sollen das Sofa bestücken, dass dann die Entwickler, die auf der DevCon sind, quasi direkt bei uns auf dem Sofa Platz nehmen können und wir die dann zum Interview bitten können. Hatten wir ja letzte Woche auch schon angesprochen, dass wir uns da schon sehr drauf freuen. Vielen Dank auch an die Veranstalter von der DevCon, die uns da ein kleines Räumchen zur Verfügung stellen und ich glaube, ich habe schon so ein Foto gesehen, tatsächlich auch ein Sofa organisiert haben. Wir werden morgen berichten dann von der
Es ist Live. Also tatsächlich ein Sofa, also nicht nur ein Klappstuhl, sondern auch wirklich ein Sofa und ein Raum, der von der Akustik jedenfalls so aussieht, als würde man da echt gute Gespräche auch halten können und so.
Also und das so ein bisschen so einen Rückzugspunkt hat, dass man dann nicht in der vollen Lautstärke der Messe irgendwie miteinander reden muss.
Also da sind wir auch selber gespannt, sehen wir da morgen. Aber wir haben auf jeden Fall vor, uns einige Leute vors Mikrofon zu holen. Wir wissen jetzt selber nicht so 100 Pro, wer jetzt, also wir haben Kandidaten natürlich, aber wir wissen natürlich nicht, ob die Zeit haben. Und gerade bei so, also es war jedenfalls in der Vergangenheit so in der GDC, dass viele Leute dann auch sehr kurzfristig geplant haben, also dann halt vielleicht auch nur einen Tag bleiben und dann schon oft irgendwie auch weg müssen zum Flughafen oder so. Also wir wissen es nicht. Also manche bleiben halt natürlich die ganze Woche in Deutschland und verbinden das dann auch gleich mit einer Sightseeing-Tour durch Germany. Aber vielleicht bleiben einige Leute auch nur sehr kurz. Also wir werden morgen sehen, was da kommt. Falls nicht, wir beide schauen uns ja auch ein paar Sachen an. Das heißt also, wir werden auch so zu zweit auf jeden Fall über Dinge reden und so. Also das ist halt ein schöner Auftakt.
Ja, und der Michi ist ja auch da. Also der,
ja, stimmt.
Paar Kollegen haben wir auch schon angesprochen, die auch auf der DevCon sein werden, die auch Teil unserer Insert Moin WG sind. Also wir werden auf jeden Fall, falls nicht genügend Leute, wovon ich mal nicht ausgehe, auf unserem Sofa Platz nehmen, dann werden wir auf jeden Fall über die DevCon berichten, weil dort sind auch richtig coole Keynote. Das sind Leute von Blizzard, das sind Leute von Santa Monica Studios, das sind eine Ecke mit rein afrikanischen Entwicklern. Oh, cool. Also ein Indie-Team, quasi wie nennt man das? Eine Delegation aus Afrika, die eben vorstellen, wie die Spieleentwicklung in Afrika gerade sich entwickelt. Und also da sind auch sehr viele große Namen dabei, wie zum Beispiel der God of War Entwickler, aber die werden so ausgebucht sein. Ich glaube, unser Schwerpunkt wird dann auch sein, eine gute Mischung hinzukriegen zwischen ein paar bekannten Namen, aber eben auch gerade ein paar unbekannte Indies zu erwischen, die uns da Rede und Antwort
stehen. Aber natürlich, das ist das Schöne an so einer DevCon oder halt auch generell war das früher bei der GStudio, es ist sehr, sehr um den Menschen herum fokussiert. Das ist das Tolle. Also klar reden die Leute dann natürlich über ihre Projekte und dementsprechend über ihre Spiele, aber da stehen halt Personen auf der Bühne und reden auch über ihre eigenen persönlichen Erfahrungen. Und deshalb freue ich mich auch besonders auf diese 2 Tage, wo man dann auch wirklich über Sachen reden kann, die so also nicht so zentral mit dem Spiel zu tun haben. Ja. Also klar, also God of War hast du gerade gesagt, natürlich ist das der Einstiegspunkt, so wie war das mit God of War und so, aber vielleicht kommt man da so auf persönlichere Sachen, was war die Inspiration und wie war so die Entwicklung dabei. Also wir hoffen, dass wir da einen sehr menschelnden Interview Partner bekommen.
Schön finde ich auch immer, dass man eben nicht mehr über die aktuellen Spiele reden muss, sondern gerade auf der auf so einer Entwicklerkonferenz ja auch oft immer dann das Thema ist, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Mhm. Wie seid ihr zu dem und dem Status gekommen? Und da natürlich auch die Entwickler sehr viel freier reden können und die genau. Entwicklerinnen auch über Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Und bei Spielen, die jetzt auf der Gamescom erst vorgestellt werden, da hat man ja immer das Gefühl, die können eigentlich nur ihre PR-Blasen ablassen. Und nächstes Jahr kann man dann über die Dinge reden, die vielleicht auch nicht so gut funktioniert haben. Und das finde ich immer spannend.
Ja, ja. Ja.
Genau, cool. Also das machen wir. Wir werden auf jeden Fall berichten. Ich denke mal, dass wir auch so eine Art Tageszusammenfassung machen mit einem oder zwei Highlight-Interviews. Mhm. Dass wir das auf der morgen ist Sonntag. Also morgen gibt es die freie Folge der Woche. Am Montag sind wir auf der GDC, ich sage immer noch auf der DEFCON. Da wird es dann die erste Folge vom Tag 1 geben.
Genau.
Der DEFCON, die am Sonntag ja stattfindet. Und dann eben immer tagesversetzt erhaltet ihr dann immer im Laufe des Tages die Tageszusammenfassung vom Vortag. Und wie wir auch schon gesagt haben, wir werden wahrscheinlich so viel Material aufnehmen mit Interviews, dass wir mal gucken, wie wir das sortieren. Wir werden wahrscheinlich einfach eine kurze Anmoderation machen, kurz die Tageszusammenfassung, ein paar Highlights erwähnen und dann ein Interview oder sowas reinschneiden. So stelle ich mir das momentan
vor. Genau, also wir, vielleicht wäre das an dieser Stelle zu auch nochmal so eine Erwähnung wert, dass wir natürlich unseren Menschen möglichstes tun, dass wir am nächsten Tag auch wirklich eine Folge irgendwie haben. Aber leider ist die Gamescom, man weiß halt nie. Also es kann auch sein, dass wir halt dann einfach zu platt sind und das dann auch nochmal einen Tag verschieben müssen. Also bitte, please be with us. Wir sind halt auch nur zwei Leute, die aber versuchen unseren Menschen möglichstens, dass ja auch schnell Folgen kommen. Also sollte mal irgendwie was ein paar Stunden später kommen oder erst am nächsten Tag, dann lag es einfach daran, dass uns die Messe voll im Griff hatte. Und aber es wird für jeden Tag auf jeden Fall eine Folge geben.
Genau.
So. Wann die erscheint, wir versuchen es pünktlich zu machen, aber es kann natürlich auch sein, dass sie erst im Laufe des Tages kommt. Hängt natürlich auch von so Faktoren wie WLAN ab. Ne? Wir wissen es nicht.
Aber wir haben diesmal in der Wohnung WLAN.
Ja.
Letztes Mal Grüße an Alex, der auch wieder dieses Jahr in unserem Team ist. Da haben wir von seinem Kameramann, glaube ich, den kompletten USB-Stick mit seinem, nicht den USB-Stick, aber diesen WLAN-Adapter komplett leer gesaugt. Das Terabyte. Genau. Und ich kann mich noch daran erinnern, der letzte Podcast, da war wirklich dann auch, die sind dann eher abgereist ein paar Tage früher.
Ja.
Und ich habe dann übers LTE-Netzwerk von meinem iPhone die letzten Daten hochgeschubst und dann kurz bevor der letzte Podcast geschnitten war, war das Datenvolumen aufgebraucht und ich wurde gedrosselt auf Edge. Alter, das ging gar nicht mehr. Da kriegst du ja nicht mal mehr eine E-Mail auf.
Ja.
Aber dieses Jahr tatsächlich, jetzt Köln, da hat sich unser Vermieter immer ein bisschen gesträubt wegen diesen gerichtlichen Sachen, dass man, wie hieß das denn? Diese Klausel, dass man eben mithaftet. Mit Störer, Mithaftung, oder?
Ja, genau, irgendwie so.
Mit,
ja.
Störerhaftung, irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Und das hat sich ja ein bisschen gebessert und von daher haben wir dieses Jahr auch WLAN. Mal gucken, wie schnell es ist.
Ja, müssen wir mal schauen. Also wir wissen halt selber noch nicht, was uns das da auf uns zukommt. Aber so ist das halt bei Sachen, die Live-Reportage haben. Da weiß man halt auch nie, ob man jetzt das Material, das man aufgenommen hat, auch sehen kann. Aber wir versuchen unseren Menschen möglichstes. Im Worst Case sagen wir euch natürlich auf Twitter und an den sozialen Kanälen dann auch Bescheid, falls irgendwie mal irgendwas nicht kommt. Also wir informieren euch auf jeden Fall darüber.
Genau, dann sind wir auf der Gamescom. Gibt es denn irgendwas, auf das du dich besonders freust? Lass mich mal kurz einsteigen. Cool finde ich, dass es dieses Jahr tatsächlich Neuheiten auf der Gamescom gibt, weil die letzten Jahre hatte ich immer so das Gefühl, eigentlich wissen wir schon alles von der E3. Auch geil, oder? Ich stelle eine Frage und antworte selber.
Ja, ja. Sehr guter Moderationsstil. Ich freue mich echt diesmal auf sehr viel. Also ich habe ein paar ganz spannende Indie-Interviews jetzt so im Vorfeld reinkriegen können. Das wäre ganz geil. Unter anderem halt auch so Sachen, die erstaunlicherweise über große Publisher wie Nintendo irgendwie gekommen sind. Das wäre cool. Also ein paar sind noch in der Schwebe, aber da gibt es zum Beispiel auch irgendwie dieses Roboterspiel, da fällt mir der Name nicht ein. Damien X Machina. Apokalypse X Titel sieht so ein bisschen aus wie Son of the Enders. Auf das Spiel freue ich mich total, weil das jetzt erst kürzlich angekündigt worden ist und dann freue ich mich voll auf die Präsentation von Call of Cthulhu. Das ist irgendwie ein Spiel von 4Q.
Call of Cthulhu. Das ist ja jahrelang in Entwicklung.
Ihr wisst ja, also dieses Spiel, wo man, also nach H.P. Lovecraft, wo man irgendwie mit dem so Open World gemischt irgendwie mit dem Boot durch diese versunkene Stadt fährt und sowas alles und so und es soll da eine 2-Stunden-Präsentation geben.
Ungewöhnlich.
Holy fucking shit, also eine 2-Stunden-Präsentation.
Das habe ich noch nie gehabt.
Ich auch noch nicht. Deswegen bin ich mega spannend.
Ja.
Also die müssen sich da wirklich was bei gedacht haben und da freue ich mich total drauf und viele andere Sachen. Also wir haben einen riesen Block bei Namco.
Ja.
Das ist ja immer cool, dieser ganze Anime-Kram. Und dann gibt's dann halt auch bei Nintendo noch ein paar Termine, wo ich auch gespannt bin. Da sind eigentlich immer gute Sachen zu sehen.
Aber Nintendo hat ein schwaches Line-Up dieses Jahr, finde ich.
Also ja, mit,
von den kleinen diesmal abgesehen.
Ja,
aber also, so Nintendo letztes Jahr war ja riesig und dieses Jahr halt auch nur Smash. Also
Ja gut, ich sehe noch den Xenoblade DLC, der ist für mich natürlich spannend. Aber gut, ja, ich verstehe, so für Mainstream ist es wahrscheinlich ist einfach nicht so groß. Aber auf solche Sachen freue ich mich. Und ja, also zwischendrin
Indie Arena. Ich freue mich wahnsinnig auf die Indie Arena. Wir hatten ja im Vorfeld auch eben das Interview. Und jetzt zu sehen, wie die sich professionalisieren, aber das Kunststück hoffentlich auch hinkriegen, trotzdem noch diesen Indie-Charakter zu wahren, auch wenn da jetzt Sponsoren dabei sind, ja, und große Brands dann aufmerksam werden und Marken das auch dann sponsoren und so. Also da bin ich gespannt, weil das Team ist ja immer noch im Herzen Indie, ja, auch wenn die jetzt da eben alle hauptberuflich da immer mehr reinwachsen und so weiter und eine Firma geworden sind. Aber das finde ich spannend zu beobachten. Und vor allem auch die Indies, mit den Entwicklern selber das Spiel zu spielen, das ist einfach mal ein Highlight auf der Indie-Arena. Da freue ich mich sehr drauf.
Da bin ich auch mal gespannt. Also ich weiß nicht, ob ich da die Zeit haben werde, um zu dieser Eröffnungsfeier zu kommen, aber ich werde auf jeden Fall auch vorbeigehen und so. Da war ich ja letztes Jahr sehr, sehr lange und sehr aktiv. Jetzt hat sich mein Terminplan leider so ein bisschen verschoben in so andere Sachen, wo andere Indies auf mich zugekommen sind, die nicht an der Arena
sind. Die sind leider nicht immer alle auf der Indie-Arena.
Ja, das ist das Ding. Also es gibt halt auch so Indie-Garden zum Beispiel, habe ich einen sehr großen
Block. Bei den Länderpavillons
ist wahnsinnig viel. Da werde ich mich auch sehr viel aufhalten und ja, das ist so die Zeit, wo ich sehr viel sein werde. Also ich in die Arena, aber zum Glück sind wir ja zu zweit. Also das kriegen wir dann auf jeden Fall hin, dass wir das auch auf jeden Fall auch noch abdecken.
Ich habe dieses Jahr mir auch so einen Schwerpunkt gesetzt, eben nicht so viele AAA-Sachen anzugucken.
Ja, wozu? Muss man ja auch sagen. Ja. Ne?
Also sowas wie, also ich meine, so ein paar Sachen muss ich mir angucken, wegen der Gamescom-Jury natürlich, weil ich da ja mit drin bin und dann eben auch voten muss und deswegen ein paar AAA komme ich nicht rum. Und die habe ich auch, ich habe ja auch Bock auf so Sachen wie diese große Dinge und so, ja, aber dieses Jahr habe ich doch tatsächlich mehr den Fokus gelegt auf deutsche Produktionen, auf Indies und so ein paar Sachen, wo man vielleicht auch sagt, ja, über Call of Duty und Battlefield muss man im Podcast jetzt in der Tageszusammenfassung auch nicht mehr viel reden ja.
Also
da lieber so Ausschau halten nach so ein paar Sachen, die man im Vorfeld vielleicht nicht so im Visier hatte.
Ich glaube, das Größte, was wir beide haben, ist Square Enix, ne? Also ist ja noch zu Life is Strange gibt es ne? irgendwie noch so eine Präsentation.
Das ist ja auch schon fast Indie.
Was ja eigentlich ja fast Indie ist, aber das legt unseren Fokus, also um das mal so zu sagen. Das
passt einfach gut.
Und Namco ist natürlich groß, also ich weiß aber nicht, wie groß die Titel da werden, aber das ist das, was man sich so klassischerweise unter diesen Mainstream-Sachen vorstellt, aber wir haben jetzt dieses Jahr wirklich bewusst darauf verzichtet, zum Beispiel Blizzard zu besuchen oder Bethesda oder so. Ich meine, die Spiele sind, wir wissen ja alle, dass die Spiele gut werden irgendwo, also ne, dass Doom Eternal jetzt ein gutes Doom wird, das habe ich jetzt keinen Zweifel dran, deswegen muss ich jetzt glaube ich auch nicht dahin und mir irgendwie einen Trailer angucken zu einem Spiel, von dem ich fest mitrechnen kann, dass es ja mindestens gut wird. Und ich glaube, viel spannender ist es dann halt, das, was wir dieses Jahr machen, kleinere Sachen zu suchen, die aber auch so Geheimtipp-Charakter vielleicht haben, die niemand so auf dem Schirm hat. Und ich glaube auch fest daran, dass ihr als Hörer dann auch einfach mehr davon habt. Also, ich meine, ihr könnt auf den ganzen großen Magazinseiten die ganzen AAA-Sachen wirklich auch in Exklusivinterviews teilweise auch bekommen. Und bevor wir unsere Zeit dann halt damit aufwenden, dachten wir uns dann lieber, das, was wir auch, was irgendwie die besonderen Gems aus der Messe quasi rausholen. Ich glaube, da haben wir gute Sachen. Also ich habe noch nicht alles verraten aus meinem Plan, aber das sind so die wesentlichen Dinge. Und ich habe, also dir ist es ja nicht gelungen, aber ich habe diesmal ein bisschen weniger gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass aber auch, also es liegt auch ein bisschen an dem Sendekonzept von letztem Mal, da hatte ich ja so Indie-Folgen gemacht und ich hatte das Gefühl, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Nicht, weil die Spiele schlecht waren, sondern weil dadurch ein paar Sachen noch untergegangen sind. Also zum Beispiel hatte ich auch Northgard im Cast. Und als das Spiel dann später rauskam, also ey, müsst ihr euch mal Northgard angucken. Ich so, what? Das habe ich mir schon vor einem Jahr angesehen.
Der Cast ist übrigens fertig. Den habe ich gerade als Puffer diese Woche aufgenommen. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, wird der zum Beispiel laufen. Mhm. Ja, also so ganz, wenn wirklich Daten kaputt gehen, wir die Tageszusammenfassung 3 Stunden aufnehmen und dann die Daten kaputt gehen, habe ich Northgard gerade nämlich auch gespielt und aufgenommen.
Genau.
Die Folge kommt dann auch im Laufe der nächsten
Woche. Deswegen komme ich jetzt auch gerade drauf. Mhm. Aber das ist halt einfach so, also es geht halt auch viel unter. Es liegt natürlich auch also es ist halt auch ein Jahr her, aber dann denke ich mir dann lieber ein bisschen Sachen ein bisschen präsenter irgendwie drin haben. Aber ich guck mal, dass ich glaube auch, dass davon dass das Sendekonzept davon auch profitiert, wenn man sich auch ein bisschen auf ein paar Sachen stärker konzentriert. Vielleicht kann man auch längere Gespräche reinschneiden und so. Nicht so 10 Minuten zwischendurch lang. Ihr sagt nochmal schnell noch was von Aufgabe. Diesmal sind es wirklich halbe Stunde Slots, also lange Zeit, sich das mal anzugucken, das Spiel, dann auch länger drüber zu reden und so. Ich hoffe, das wird.
Ja, freue mich drauf. Und wie gesagt, nochmal eingangs, es wird Präsentationen auch geben zu unannounced Sachen. Da habe ich auch ein paar Sachen im Kalender und da kann man auch noch nicht so viel zu sagen. Bei vielen wissen wir auch noch nicht wirklich, was es ist. Bei manchen hat man schon eine Ahnung. Ja. Manche Sachen habe ich unter NDA, wo ich weiß, was kommt, aber noch nichts sagen darf. Und die werden jetzt am Dienstag um 11 Uhr auf der Gamescom Eröffnungsfeier, die ja immer bis jetzt niemand interessiert hat, außer wenn halt Frau Merkel irgendwie da steht.
Ja.
Und da wird es dieses Jahr wirklich einen Livestream geben mit Präsentationen von Neuigkeiten, so wie man es von den VGAs oder sowas kennt oder von der E3-Pressekonferenzen. Und da, glaube ich, tut die Gamescom ganz gut daran, sowas zu machen. Und die haben es tatsächlich geschafft, die Entwickler dazu zu kriegen, zu sagen, hey, kündigt euer Spiel doch auf unserer Eröffnungsfeier.
Ja.
Und das hat der Gamescom bis jetzt immer gefehlt, weil früher gab es ja eigene Pressekonferenzen von Microsoft und Sony. Als wir vor 5, 6, 7, 8 Jahren auf der Gamescom waren, haben wir eine eigene Eventhalle gehabt, wo dann Sony Neuigkeiten vorgestellt hat. Und das haben die ja alle gestrichen.
Das gibt es ja gar nicht mehr. Aber das ist das echt so das letzte Ding gewesen, was der Gamescom auch wirklich gefehlt hat.
Ne? Und das kommt jetzt wieder so leicht zurück, dieser Stellenwert.
Weil die international wird die Gamescom natürlich von allen möglichen Menschen besucht irgendwie. Deswegen der Charakter ist halt da. Und jeder erkennt diese Gamescom halt auch als mindestens gleichwertig zur Tokyo Game Show und zu der E3 an. Aber tatsächlich ist es dann so...
Aber die exklusiven Hits letztes Jahr haben total gefehlt.
Die haben total gefehlt. Und da tut die Gamescom jetzt mal gut daran. Also jetzt können sie dieses Jahr auch wirklich mal sagen, dass da auch eine gewisse Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird irgendwo. Wir sind gespannt, was da kommt. Die unannounced Sachen, wie so für mich, sonst können wir jetzt nur raten. Also deswegen lassen wir die...
Nee, lass mal laufen. Sonst hört man dann meine Reaktion irgendwas raus. Nee.
Ja, genau.
Aber... um jetzt nochmal die Sorge zu nehmen, wir werden nicht nur über Indies sprechen. Also einer der ersten Termine ist Cyberpunk 2077. Da, weißt
das
du, also
kenne ich nicht. Keine Ahnung, was ist
das? Und solche Sachen. Und natürlich werden wir auch eine gute Mischung einfach im Cast haben.
Ja, klar. Aber wir machen jetzt, wie gesagt, das war wirklich jetzt Ankündigung. Nicht nur, wir machen nicht den Kram, den man auch woanders überall lesen kann. Also ich will schon, das ist aber auch mein persönliches Ziel, aber auch wirklich einen Mehrwert zu schaffen und dann zu sagen, das gab es jetzt nur bei Inside Mind. Oder das haben andere Leute auch nicht so im Fokus gehabt. Das können wir auch. Wir haben ja die Freiheit dazu. Ne? Ja, also dank unserer großzügig unterstützten Patreon-Kampagne ist es ja
und
auch...
Steady.
Ist es ja uns auch möglich zu sagen, okay, dann machen wir halt auch mal Sachen, die keine Sau interessiert. Und dann, ne, also ich finde, dass sowas ist auch wichtig, dass wir da das ausgewogene Verhältnis irgendwie haben. Aber klar, Cyberpunk, wer hat nicht Bock auf Cyberpunk? Ja. Also wenn das nicht...
Vor allem, weil wir ja immer noch kein Bildmaterial gesehen haben, weil wir ja nicht auf der E3 waren. Deswegen wissen wir ja immer noch nicht, wie das Spiel aussieht. Und man kennt nur die Erzählungen und deswegen freue ich mich da schon.
Jetzt natürlich State of Mind auch wieder so richtig schön angefixt auf Science Fiction und so. Da ist schon richtig Bock drauf. Aber das hört ihr dann ja nächste Woche. Da bin ich mal gespannt, was du erzählst.
Gut. Dann nochmal der Hinweis für euch, ihr könnt uns treffen am Samstag. Da lassen wir mit euch zusammen die Gamescom ausklingen, wie wir das jedes Jahr machen. Und zwar am Samstag, dem 25.08. Das ist der Gamescom Samstag ab 10 Uhr neben der Messe. Also ihr steigt ja, wenn ihr zur Messe geht, sowieso an Köln Messe Deutz aus an der Haltestelle. Und dann lauft ihr nicht zur Gamescom rein, sondern geht zurück auf den großen Platz und paar Meter, 500 Meter zum Rhein. Da ist das Rheinufer, das nennt sich Kennedy-Ufer. Und da sind so ganz schöne so Steintreppen. Mhm. Ja, und da kann man sich gemütlich hinsetzen. Wir kümmern uns um Croissants, bringen Croissants für alle mit und setzen uns da gemütlich hin. Und es war immer sehr schön. Also war die letzten Jahre auch einfach total super, mit Hörern und Hörerinnen sich zu treffen. Die sowieso auf die Gamescom gehen, die haben dann noch genügend Zeit danach, nach dem Treffen, kurz Hallo zu sagen und dann rüber zur Messe zu laufen. Und deswegen machen wir das jetzt auch ein bisschen näher an dieser Haltestelle, weil wir die letzten Jahre eigentlich immer in diesem Stadtpark waren, neben der Messe. Mhm. Weil es auf Google Maps sieht es so aus, als wäre es gleich daneben. Man muss aber einmal komplett unten raus und dann wieder in diesen Stadtpark rein.
Ja, ja.
Und dann sind Leute rumgeirrt und wir sind doch auch einmal oben um diese Autobahnbrücke nicht rumgekommen. Und oh, das war eine Katastrophe.
Komplette Scheiße. Also der Kennedy-Brücke ist halt sehr, sehr nah.
Brücke,
ist auch
Ufer.
Ufer,
zwischen den zwei Brücken.
Genau, zwischen den zwei Brücken. Da kann man auch zum Beispiel, also von Deutz kann man da ganz locker rüberlatschen und
fünf
so.
Minuten.
Fünf Minuten. Das Messegelände ist halt sehr einfach von dort zu erreichen. Also ich glaube 10 Minuten zum Messe oder so.
Ja, du musst nur zum Bahnhof wieder zurück und dann bist du ja schon eigentlich da.
Das ist also super ideal, auch viel, viel besser. Und bitte kommt.
Ja, und man bitte braucht eben kein Ticket. Also auch die Kölner und Kölnerinnen, die eben kein Gamescom-Ticket haben oder die im Umland wohnen, haben ja immer gesagt, macht ein Treffen doch bitte, aber nicht auf der Gamescom selber.
Ja.
Weil auf dem Gelände selber kommt halt dann auch nicht jeder rein, der irgendwie keinen Bock hat auf den Trubel und den Stress, gerade am Samstag.
Mhm.
Deswegen freuen wir uns da sehr. 25.08. ab 10 Uhr. Ich denke mal so bis 12, 1, 14 Uhr sind wir auf jeden Fall da. Also ich bin bis 14 Uhr da. du gehst wahrscheinlich schon, du musst noch mal auf die Messe, gell?
Ich muss halt noch mal auf die Messe aus beruflichen Gründen.
Aber die letzten Jahre ging das auch immer so bis 1, 2.
Aber ich rechne auch so mit so 2-3 Stunden irgendwie sind wir auf jeden Fall am Start. Und da ist es, meistens kriegen die Leute dann Hunger und wollen Mittagessen. Genau. Und dann löst sich das immer so ein bisschen auf. Aber also Ende ist jetzt nicht so super fix, aber wir lassen das einfach so lange laufen.
Also wie gesagt, wir bringen Croissants mit. Wenn ihr irgendwie in Köln oder aus der Ecke oder mit dem Auto oder so kommt, bringt ein paar Decken oder Kaffee in Pumpkannen mit oder sowas. Also wie so ein kleines Breakfast live mit Brunch-Charakter. Da würde ich mich sehr freuen, wenn da ein paar Leute vorbeikommen. Mhm. Wäre gut, wenn ihr auch uns auf Discord Bescheid sagt, dass ihr kommt. Einfach mich kurz im Channel irgendwie anschreiben, ich komme. Oder am einfachsten, ihr klickt auf unserer Facebook-Seite auf den Event. Dann sehen wir einfach, wie viel Croissants wir besorgen müssen und ob wir ab 500 Leuten muss man der Polizei Bescheid sagen. Nein, da mache ich mir keine Sorgen, aber dass wir einfach wissen, ob wir jetzt 20 oder 10 oder 5 Croissants kaufen beim Bäcker.
Ja, 500 Leuten erst?
Ich weiß nicht, wann.
Ja, gesagt,
okay. Utopische Zahl genannt.
Ja, okay, alles klar.
Gut, das war's von uns für so hinter den Kulissen. Wir machen jetzt gleich noch eine Planung, wen wir alles auf der DEFCON sehen. Wir gehen nochmal die Terminkalender durch, gucken nochmal, wann wir podcasten und so weiter. Und dann der Ausblick auf nächste Woche, der wisst ihr jetzt ja schon, den habt ihr damit gleich mitbekommen. Aber dann lass uns doch noch resümieren, was wir letzte Woche im Podcast hatten, für alle, die uns noch nicht auf Patreon und Steady unterstützen. Und es ging los mit einer Folge Revisited, nämlich zu Pokémon Go. Habe ich ja letzte Woche auch schon kurz angekündigt, hatte ich die Folge ja auch schon aufgenommen. Da habe ich mich mit dem Sebastian und mit dem Alexander zusammengesetzt. Beide haben seit Release, seit März 2016, spielen die jeden Tag Pokémon Go. Mhm. Wirklich jeden Tag. Die haben den Pocke, diese Armbanduhr, wo die so klicken können, ja, dieses Band, wo sie ihre Bälle schmeißen, haben wahnsinnig viele Freunde und Bekanntschaften in ihrer Community da aufgebaut. Und mit denen habe ich mich zusammengesetzt und nochmal gesagt, hey, wie hat sich das Spiel entwickelt? Weil da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Also Niantic hat da ja unglaublich viel gemacht. Meiner Meinung nach immer noch zu wenig, ehrlich gesagt. Aber sie haben Dinge gemacht. Und es ist heute eigentlich ein anderes Spiel, als es vor 2 Jahren war. Kamen sehr viele neue Features dazu. Kritiker sagen, das ist immer noch nicht fertig. Aber es ist halt bei so einem Games-as-a-Service-Charakter. Das ist halt eine Mobile-App. Und mit den beiden habe ich darüber sehr ausgiebig gesprochen, wie es aus der Expertensicht und eben aus meiner von Außensicht sich so entwickelt hat. Und das fand ich war eine sehr schöne Revisited-Folge. Einfach nochmal drauf gucken auf ein Spiel, was wir schon vor 2 Jahren mal besprochen haben.
Genau, hier nochmal der Hinweis. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Folge zu Silver-Gamern von Pokémon und auch anderen Spielern. Ich habe eine relativ lange, so eine 2-Stunden-Folge gemacht.
Hier in Dortmund war das,
gell? Genau, das war hier bei die Safari-Zone in Dortmund. Die beschäftigt sich aber jetzt nicht mit dem Spiel an sich. Also da ging es mir jetzt mehr um die Leute, die das spielen und auch um die Community drumherum. Und deswegen, also wenn ihr Pokémon generell interessiert dann und so, seien euch diese beiden Folgen ans Herz geht. Also die eine wirklich mehr so technisch und über Spiel und was hat sich getan und die andere geht sich eher mehr um den Community-Charakter und warum Leute über 55 noch immer Pokémon spielen. Sehr spannend.
Ja, da hatten wir jetzt auch kurz angesprochen, deinen Cast. Und der Sebastian hat das auch bestätigt. Bei ihm ist eine mit Rollator dabei.
Geil.
So eine Oma wirklich, die mit Rollator dann zu diesen Pokestops geht und mit diesen Kids und Erwachsenen und jungen Menschen da steht und die Pokémon fängt. Und aber selber früher nie wusste, was ein Pokémon ist.
Ja, das ist total cool.
Aber die das halt einfach total genießt und diese Community-Gedanken daran. Genau. Dann hattest du am Dienstag, Folge 2265, über Coma Recut gesprochen.
Ah, genau. Also Coma Recut ist ein südkoreanisch, muss
das man sagen. Das habe ich falsch gesagt auf Twitter.
Ja, du hast japanisch. Aber kann man auch verwechseln, weil es hat so einen Zeichentrick. Nicht ganz Anime-Stil, aber geht so in die Richtung auf jeden Fall und spielt halt auch an der Schule. Man denkt dann sofort an japanische Schulen. Aber es spielt tatsächlich in Südkorea. Und das ist so ein Horrorspiel, das so in die Richtung von den alten Horrorklassikern wie Clock Tower und so geht. Also 2D-Perspektive und man wird verfolgt in diesem Fall von einer Mörderin.
Witzig, dass du Clock Tower jetzt in den letzten 2 Wochen zweimal referenziert hast.
Ja, ich hatte, also vorher hatten wir Remothered, da habe ich den
Cast mit Benny auch schon über Clock Tower gesprochen.
Ja, und das ist Clock Tower ist ja auch gut und beliebt und es ist aber nur leider so ein Genre, so ein Nischending, das bei Horrorfans total geil ankommt, aber nicht so groß ist, nicht so groß wie Resident Evil ist, als dass es sich lohnen würde, ein aufwendiges AAA-Spiel aus diesem Konzept zu machen. Aber es gibt halt ab und an dann immer wieder so Titel, die dann halt daran erinnern. Und Coma ist halt so eins, also 2D-Trick-Optik ist ein sehr kleines Spiel von einem sehr kleinen Studio. Aber Benny und ich fanden das eigentlich ganz cool. Stimmt, der Cast mit Remother war ja mit Elena. Mhm. Aber Benny hat das dann aufgrund des Casts mit Elena dann gespielt und hat mir dann nach dem Koma-Cast gesagt, wie geil ist Remothered, holy shit, voll gut. Weil er unseren Cast gehört hat. Aber das ist witzig, dass es beides so in dieselbe Kerbe schlägt. Irgendwie.
Ich wollte nur gerade reinwerfen, auch was, auf was ich mich bei der Gamescom freue, ist die ganzen Podcast-Gäste, die ständig bei uns zu Gast sind, halt in echt auch zu knuddeln.
Oh ja.
Also Elena und Bubu zu sehen.
Bubu und wie sie alle heißen. Ja, Benny ist halt Benny, auch da. Ja. Die Sofa-Samurais werden alle, glaube ich, da sein. Und auch die viele andere Gäste, die bei uns sind. Also wir werden auch den Michael treffen, den Golem-Micha.
Ja, nicht nur treffen.
Ja. Also
heiße Orgien.
Mit dem sind wir halt in der WG.
Also du weißt schon, warum der Golem Guy heißt.
Na gut. Ja, einiges Formen. Also die... Nein, im Ernst. Also wir werden viele, viele Leute treffen. Das wird toll. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Ja, hier, da zurück zu Koma. Ist es ein kleines Indie-Horror-Ding? Wir fanden's, Benny und ich finden es cool. Also klar, man darf jetzt kein... Es ist halt Indie, ne? Das muss man halt auch wissen. Mhm. Deswegen ist die Präsentation jetzt nicht auf dem Niveau eines Resident Evil 7. Das sollte auch klar sein. Wir waren aber überrascht, wie gruselig das ist. Und wir waren vor allen Dingen auch positiv überrascht, wie viele soziale Probleme von dem südkoreanischen Schulsystem angesprochen wird. Also ganz kurz, ganz, ganz kurz angerissen. Ihr sollt den Cast ja auch hören. Aber es ist so, dass Südkorea ein sehr, sehr strenges Schulsystem hat und dass Leute, die das Examen nicht schaffen, meistens keine guten beruflichen Aussichten haben. Mhm. Also es ist so krass. Also wenn ihr da irgendwie...
Und diese Angst wird dann auch gespielt.
Richtig, genau. Und diese Angst, also dieser Druck, der wird halt in diesem Spiel dargestellt. Das ganze Ding spielt an der Schule. Das ganze Ding, es geht um einen koreanischen Schüler, der auch Prüfungsangst hat und so. Der verpennt ausgerechnet am Prüfungstag und so und der weiß jetzt nicht so genau, was mit seinem Leben ist. Das Spiel drückt dir das jetzt nicht so dramamäßig ins Gesicht. Also es hat schon so eine humorvolle Note, mit der damit umgegangen wird, weil die Leute das wahrscheinlich, also es sind halt auch alles auch südkoreanische Entwickler, die wollten einfach ihre eigenen Erfahrungen auf eine leicht humorvolle Weise runterbringen, deswegen auch Comic-Stil und so. Aber es ist da. Also es geht halt um so Sachen wie Suizid und sowas, weil Südkorea hat wirklich eine relativ hohe Suizidrate bei Schülern. Das wissen, weiß die Regierung auch, das wissen die Schulen auch, die wissen halt nur nicht so richtig, wie sie da rauskommen wollen. Und das ist leider ein bisschen, das wird ja halt angesprochen und deswegen ist das Spiel aus der Perspektive auch vor allen Dingen interessant. Also gutes Horrorspiel, aber wenn man das so durchgespielt hat, geht so, weiß nicht, 4 Stunden oder was, dann kann man auch danach hat man ein bisschen Stoff zum Recherchieren und das lohnt sich auf jeden Fall. Also
das finde ich immer super, wenn die Entwickler auch ihre kulturellen Eigenheiten und Probleme in das Spiel mit einarbeiten. Ja.
Und die Entwickler, also die machen jetzt keine Fortsetzung zum Spiel, die arbeiten jetzt irgendwie an so einem...
Warum heißt es Recut eigentlich?
Recut
ist das bezogen auf Spiel oder ist es sowas wie Remake, Recut,
neu geschnitten? Das ist wirklich eine neue Version. Okay. Also das ist ursprünglich schon 2015 rausgekommen, aber ich glaube nur für den PC.
Bei Horror weiß man ja aber nicht, was mit Recut gemeint ist.
Das heißt einfach nur Remaster oder sowas. Ja. Das ist einfach so eine verbesserte, also die haben nochmal technisch ein bisschen gefeilt.
Okay, wie so ein Director's Cut quasi.
Wie ein Director's Cut, genau.
Okay.
Ja, und ich glaube, der Recut ist halt auch die Version, die dann portiert ist. Die wollten, also das gab es vorher, glaube ich, nur für Steam.
Ja.
Und das ist dann halt im Recut auch für Switch und für PS4 und ich glaube auch für Xbox rausgekommen.
Mhm.
Wie Benny sagt, die Konsole, die ich immer unterschlage.
Mhm.
Und das stimmt auch. Also für alles eigentlich. Gutes Ding. Also hört euch den Cast an. Ist ein interessantes Thema und ein überraschendes Spiel. Und wie Benny am Ende auch gesagt hat, wir schaffen es halt irgendwie eine Stunde über ein Spiel zu reden, was keinen Menschen interessiert.
Das würde ich so nicht
sagen. Nein, aber dieses Ding, da war mir auch wichtig, dass wir das im Cast haben. Also diese Folge am Dienstag über The Koma übrigens, Recut.
The Division, genau. Holdown am Mittwoch, Folge 2266. Ein unscheinbares Spiel, aber ein unglaublich vereinnahmendes Spiel für iOS und Android. So ein Mobile-Game. Und wenn wir einen Cast über ein Mobile-Game machen, dann heißt es auch immer, ist quasi gleichzeitig schon immer so ein Qualitätskriterium. Entweder ist es richtig mies, oder es ist halt so ein Phänomen, oder es ist dann halt richtig, richtig gut. Und Holdown ist in der dritten Kategorie, es ist ein großartiges Spiel. Das ist von Grapefruit, die auch dieses Rimmed-Kapsel gemacht haben. Wie heißt es? Grapefruit? Also ja. Grapefruit, die Frucht, aber Grapefruit geschrieben. Das ist, glaube ich, dänisch.
Ja.
Sind es, glaube ich, dänische Entwickler oder ein dänischer Entwickler. Und die haben Rimmed-Kapsel gemacht und das war schon richtig cool. Da haben wir auch eine eigene Folge zu gehabt. Und Holdown ist wieder so ganz, ganz simpel.
Hm.
Du kennst auch Breakout, wo man mit einem Ball unten auf eine Plattform schießt und dann bricht man oben so Blöcke weg.
Ja.
So. Und stell dir das vor als Mischung aus Breakdown und Tetris. Du hast Blöcke, so mit so runden Ecken, die von unten hoch wandern auf deinem Screen und du musst die Blöcke entfernen, da stehen Zahlen drauf. Die Blöcke haben zum Beispiel eine Zahl 28. Das heißt, du musst mit deinem Ball 28 Mal an den Block stoßen, um den Block zu entfernen. Ja, fertig. Das ist das ganze Spielprinzip. Und der Clou an der Sache ist, dass du Bälle mit Upgrades immer mehr schießt. Also du ziehst eine Linie und berechnest dann halt quasi, dass der Ball so 5-6 Mal abprallt und sich möglichst unter den Blöcken sammelt. Und dann schießt du halt irgendwie 12 Bälle und dann bockeln die alle unten auf diesem Green rum und es ist so befriedigend. Da steht irgendwie ein Block mit 256 und du wirfst irgendwie so einen Ball so rein und dann schaust du nur noch zu. Ja. Also du kannst nur eigentlich, du gibst einmal ein Kommando, Ball dahin. Und dann schießt du aber 20, 30 Bälle auf einmal in diese Richtung und dann ist dein ganzer Screen voll mit Bällen und die Blöcke zerfetzen und fallen runter. Und die Schwierigkeit ist, dass die Blöcke nicht eckig sind. Also Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel, aber dann trifft dein Ball auf eine runde, auf so eine abgerundete Ecke. Und dann kannst du es nicht mehr kalkulieren. Und dann fliegt der halt irgendwo hin. Und das gibt dann halt auch irgendwie skurrile Situationen, dass du denkst, boah, der Zug war jetzt richtig gut. Und du hast halt immer das Druckmittel, dass die Blöcke immer weiter nach oben. Nach jedem Wurf rutschen die Blöcke weiter nach oben. Und wenn wie bei Tetris der Block oben über deine Schusslinie kommt, hast du verloren.
Das ist krass.
Das ist so gut. Und mehr ist es nicht. Es ist einfach nur Ball rein, Blöcke zerfetzen. Und das Ganze ist dann halt so eingebettet in so einem Level-System, dass das immer schwieriger wird.
Ja.
Und du hast so ein Mini-Upgrade-System mit so Diamanten, die du dann aufsammelst, kaufst du dir mehr Bälle, mehr Speicher, dass du mehr Bälle speichern kannst, dass du mehr Würfe pro Runde hast und so weiter und so fort. Total süchtig machend. Und wirklich auch eine Gefahr. Wenn man das installiert, wird man wahrscheinlich erstmal 2-3 Stunden weniger schlafen, weil man dann im Bett denkt, ach, das schaue ich mir jetzt mal an und auf einmal ist 3 Uhr nachts.
Cut. Ja. Robinson Crusoe-Bart so. Genau. Ja, Rimcastle war richtig gut. Das habe ich damals auch gespielt. Ich hatte erst im Vita-Port gespielt. Da gab es ja dieses PlayStation Mobile, vielleicht erinnerst du dich, die Plattform, die dann irgendwann eingestellt worden ist. Und dafür wurde Rimcastle umgestellt und das war so minimalistisch alles.
Genau.
Aber ein richtig cooles Echtzeitstrategiespiel. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen muss ich mir das heute echt unbedingt angucken.
Ich kann es dir gleich mal zeigen. Du hast ja den Vorteil, ich sitze hier
gegenüber. Ja, stimmt. Ich würde gerne das aber da angucken. Aber alle, die das hören, hört euch den Cast an. Das gibt es wahrscheinlich auch für alles, ne? Für Android
und ich glaube Android und iOS, ja. Also so Steam-Version gibt es, glaube ich, noch nicht. Und das Coole war, da war Markus Richter mal wieder zu Gast. Mit dem, bei dem habe ich es auf Twitter gesehen, weil Ralf, wer hat es ihm empfohlen? Ach, egal, wir name-droppen 1000 Namen in dem Podcast. Auf jeden Fall war Markus mal wieder zu Gast und hat angekündigt, dass in die Fresse wohl wieder passiert.
Oh.
Ja. Und das war auch ganz cool, das live im Podcast quasi von ihm zu erfahren, dass er gerade mit Dennis und der alten Mannschaft überlegt, in die Fresse wieder so ein bisschen wiederzubeleben. Also der Podcast, der damals parallel zu unserem lief auf Superlevel. Mhm. Wir waren ja dann, kamen ja quasi schon so als festes Team und in die Fresse war quasi der Indie-Podcast von Superlevel.
Ja.
Und da Superlevel nicht mehr gibt, war dann natürlich auch in die Fresse gestorben und jetzt wird es wahrscheinlich wieder vielleicht unregelmäßigen Abständen in die Fresse mal wieder
geben. Das wäre cool, ja.
Ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber er hat auf jeden Fall Bock und hat es da auch schon angeteasert.
Nice.
Ja.
Dann haben wir, was haben wir denn Donnerstag gehabt?
Dann waren die News vorgezogen auf Donnerstag, weil du den Freitag wolltest für State of Mind. Dann reden wir jetzt erstmal über State of Mind und die News hört ihr morgen in voller Länge.
Stimmt, das ist jetzt nämlich dann halt auch unsere Folge der Woche.
Genau.
Die werdet ihr dann morgen hören. Das müssen wir uns angewöhnen, dass wir nicht sagen, hört ihr jetzt gleich, sondern morgen. Das ist für uns auch noch ein bisschen ungewohnt. Aber ja, News, die
war einfach gut die Folge die Woche, weil es war gut gefüllt. Das Thema war die Hakenkreuzdebatte.
Richtig.
Die USK hat umgestellt und hat auf einmal überraschend bekannt gegeben, kam so ein bisschen aus heiterem Himmel, man hat es ja immer so erwartet, dass das früher oder später mal passiert, dass Spiele, die eine Hakenkreuz-Symbole haben, auch neuerdings von der USK nicht mehr pauschal abgelehnt werden, sondern geprüft werden können. Bis jetzt war das halt eben durch dieses alte Gerichtsurteil, wo man immer nie so genau wusste, wie ist jetzt die Rechtslage, dass die USK gesagt hat, wir prüfen gar nicht, wenn Spiele Hakenkreuze haben, weil das ja verfassungsfeindliche Symbole sind. Und durch die Sozialadäquanzklausel kann man eben aber halt auch sagen, im künstlerischen und im kulturellen und im aufklärerischen Kontext sind diese Symbole erlaubt. Siehe Film, siehe Satire, Inglourious Basterds, siehe Kunst und Kultur und Museen und Dokumentationen.
Genau.
Und jetzt ist eben Through the Darkest of Times ein Spiel aus Deutschland, aus Berlin, die sich mit der Thematik des Nationalsozialismus beschäftigen im spielerischen Kontext, dass man dort nämlich eine Widerstandsgruppe im Dritten Reich spielt. Und die haben eine internationale Version mit Hakenkreuzen und eine für Deutschland ohne Hakenkreuze gemacht. Und als dieses Dings jetzt bekannt wurde, haben sie eben gesagt, jetzt reichen wir das bei der USK ein im Eilverfahren, damit wir auf der Gamescom eine spielbare Demo-Version haben mit Hakenkreuzen. Genau. Das heißt, wir werden diese Woche die Premiere sozusagen erleben, ein Spiel mit Hakenkreuzen ab 12 freigegeben, offiziell auf der Gamescom. Und ist damit das erste Spiel seiner Art.
So. Genau, und das ist insofern halt auch interessant, weil es halt einfach auch genau das macht, was bei Filmen eigentlich auch normal ist. Also in dem Spiel werden nur Aktionen durchgeführt, die gegen das Regime gehen. Also es ist ganz klar ein Spiel gegen den Nationalsozialismus, der wird halt, also bisher eine Rolle des Widerstandskämpfers. Und sie ist aus deren Perspektive, wie schlimm das halt einfach einwirkt. Das hat also auch diesen pädagogischen Charakter und so. Und ist ja ganz klar ein Spiel, das sich gegen Nazis, Nationalsozialismus, gegen Faschismus ausspricht. Und da hat die USK gesagt, völlig klar. Also das ist halt ein Ding, das können dann auch Jüngere spielen, die können das einordnen und die vor allen Dingen merken das einfach, dass, also dieses Spiel hatte ganz klar diese pädagogische Absicht und da war ab 12 dann auch gar kein Thema. Also ähnlich wie bei Filmen. Also ich meine, wir haben ja auch, also auch bei der Satire gesagt, es gibt ja zum Beispiel diesen Indiana Jones Film, ich glaube der dritte ist das, wo einfach mal Hitler verarscht wird. Mhm. Und hat auch jeder im Kino hat kapiert, okay, das ist jetzt gegen, das ist ein Tritt gegen Nazis. Und bei Spielen waren wir da einfach nicht so weit. Und
ja, ich glaube, dass wir da schon lange so weit sind, aber halt die Rechtslage war jetzt, die Unsicherheit von Seiten der Publisher, das haben wir ja schon oft auch hier gehabt als Thema, dass du halt immer auch privat haftest als Geschäftsführer einer Firma wie Bethesda, bist du privat dafür haftbar, wenn du dann eben sagst, ich boxe jetzt Wolfenstein mit Hitler und Hakenkreuzen durch.
Ja.
Weil du die Gefahr halt hast, dass das vielleicht dann nicht verstanden wird von den entsprechenden Richtern oder Behörden oder wem auch immer. Und deswegen jetzt finde ich, ist der richtige Schritt, dass die USK da voranprescht sozusagen und zusammen mit dem Gameverband sagt, wir akzeptieren das ab jetzt.
Genau.
Und deswegen, da reden wir ja ausführlich drüber. Hört ihr morgen in den News mit dem Robin und mir. Und wir haben auch ein paar andere Themen noch. Es gab ja auch einiges zu besprechen die Woche.
Schön, schön. Ja, und dann hat jetzt am Freitag Set of Mind, habe ich darum gebeten, weil das kam am Freitag, glaube ich, auch raus. Auf jeden Fall irgendwie Ende der Woche. Und ist das neue Adventure von Dedelic. Das sind die Adventure-Spezialisten aus Deutschland, die in Hamburg halt sitzen. Und das ist jetzt nach, wie heißt das nochmal, Säulen der Erde, das nächste Adventure-Projekt gewesen, das sie gemacht haben. Und insofern interessant, weil es von dem Autor Martin Gantefer? Gantefer heißt aber der Nachname, ne? Gemacht ist. Der hat 15 Days entwickelt, The Moment of Silence geschrieben und da war noch eins, das Overclocked. Genau, das war nämlich das Einzige, was ich davon gespielt habe. Overclocked war wirklich gut. Also es war so ein Psychofiller und es war wirklich damals, als es rauskam, ein echt bemerkenswert gutes, gut geschriebenes Spiel, gut geschriebenes Adventure zu einer Zeit, wo Adventure so ein bisschen rumgestrauchelt haben. Und das war insofern ganz spannend. Es ist so ein Ding, das in einem Science-Fiction-Setting spielt. Es geht um Transhumanismus. Spielt in Berlin.
State of Mind, meinst du?
State of Mind jetzt, ja. Also spielt in Berlin und hat dementsprechend diese Themen, die wir auch so aus Werken wie Ghost in the Shell zum Beispiel kennen oder halt Deus Ex oder so. Wie weit kann man den Menschen mit technischen Erweiterungen verbessern, bis er dann halt seine Menschlichkeit verliert und so. Und State of Mind, der Name sagt das ja schon, was ist denn der Geisteszustand? Was ist denn so dieses, was macht denn so den Menschen, das Gehirn, den Geist, die Seele irgendwie aus. Aber wann kann man das definieren? Kann eine KI auch einen Geist haben? David Cage hat ja jetzt auch in diese Richtung geprescht mit
Detroit.
Beyond Two Souls hätte ich schon fast gesagt.
Detroit Become Human.
Detroit, genau. Detroit Become Human. Ein Thema, das also durchaus immer noch aktuell ist. Ja, und
ich meine, mit Cyberpunk geht es gerade weiter.
Ja, also, genau.
Das Thema ist hochaktuell.
State of Mind ist da auch ein ganz cooler Twist, weil es halt einfach diesen Adventure-Dings drauf hat. Also da wird jetzt einfach niemandem in den Kopf geschossen, so wie bei anderen Spielen irgendwie. Nicht so wie bei Deus Ex, sondern es hat schon wirklich ganz pur auf Narrative gesetzt und so weiter und so fort. Und ich habe den Cast dann zusammen mit der Lara gemacht. Und wir beide fanden die Geschichte echt gut, auch wenn die sehr, 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 sehr langsam anfängt. Mhm. Also man muss sich da wirklich durch die ersten 2-3 Stunden so durchbeißen.
Ich erinnere mich an Säulen der Erde.
Ja, das hat der Dedelic oft. Das hat der Dedelic oft. Also es gibt ein paar Spiele wie Whispered World, finde ich, da war der Einstieg echt gut. Es gibt aber auch andere Titel, die sind ja sehr traditionell irgendwie. Und die erkennen.
Aber so traditionell ist State of Mind ja nicht, weil es ja kein klassisches Point-and-Click-Adventure mit Rätseln ist, das sondern ist so eher so ein bisschen die Telltale-Richtung will, oder? So ein narratives Adventure.
Genau, und das ist genau der Punkt, wo wir Probleme mit hatten, weil wir fanden einfach, dass die spielerische Seite, also das, was Adventure betrifft und was so Rätseldesign betrifft und so, das war früher bei den Dedelic-Spielen viel besser. Also Deponia zum Beispiel war ja wirklich so Monkey Island-Richtung und sowas und das hat
viel Spaß. Aber die Rätsel muss es ja nicht haben, um ein gutes Spiel zu sein, aber so wie ich das rausgehört habe, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich will es auch noch spielen, wir machen dann noch einen Nachschlag-Cast zu, wo wir über die Story reden. Deswegen werde ich es auch auf jeden Fall noch spielen, weil vom Thema her muss ich das spielen.
Du musst.
Und mich stört es bei Telltale-Spielen ja auch nicht, wenn ich keine Rätsel habe, aber das, was ich bei euch rausgehört habe, dass man Dinge tut, die aber auch nicht im Worldbuilding helfen. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn ich belanglose Dinge in Adventures mache, wenn ich dadurch was über die Welt oder über das Innenleben des Charakters erfahre. Aber wie hast du so schön gesagt, Eier kochen kann ich auch in echt.
Ja.
Wenn mir das nichts über das Spiel und die Welt erzählt.
Da fällt mir immer dieses David Cage-Beispiel
ein. Oh ja, furchtbar.
Also da streiten sich die Leute ja bis heute noch drüber, ob das irgendeinen dramaturgischen Sinn hatte. Ja. Weil ja, also die Person, die da Eier kocht, das hat schon, will ich spoilern, aber es hat also schon einen gewissen Effekt. Ich bin aber der Meinung, dass manche Sachen gut funktionieren. Also wir hatten da auch genau dieses Beispiel an David Cage. Es gibt in Beyond Two Souls eine tolle Szene, wo die Ellen Page so Gitarre spielt und Geld sammeln muss. Und das ist eine tolle emotionale Szene.
Das erzählt dir was über den Charakter, über seine Situation oder über die aktuelle Ausgangslage oder Foreshadowing ja manchmal auch ganz gut in solchen.
Und solche Sachen gibt es in State of Mind zwar auch, aber es gibt auch viel Kram, der einfach sinnfrei ist. Also warum kann ich irgendwie Kaffee kochen? Nützt mir nichts. Also das sind so Sachen, wo es nicht so... Und dann kommt dieser Slowburner-Anfang dazu, also durch die Charaktere sind am Anfang nicht unbedingt so interessant und es wird sehr, sehr nüchtern. Also es ist ein nüchterner Anfang. Und es wird aber besser. Also wirklich, die letzten zwei Drittel sind geil.
Also es lebt von der Geschichte.
Es wird dann auch spannend und es sind manchmal so Spielelemente drin, so Action-Elemente, also dass man Drohnen übernehmen muss, man muss diesen Drohnen auf irgendwelche Sachen feuern. Fand ich irgendwie... Also das ist insofern enttäuschend, weil die Adventures von Dedelic, die mag ich vom Mechanischen auch sehr gern, weil sie, ja, man muss ein bisschen denken normalerweise. Und diese Denkaufgaben kommen bei State of Mind einfach zu kurz. Also
ich finde es eigentlich ganz gut, dass es kein klassisches Adventure ist, sondern wirklich sich auf die Geschichte konzentriert. Aber sinnlose Dinge will ich natürlich trotzdem nicht tun. Also dann mache ich es wirklich, wie Lara gesagt hat, warum muss es dann überhaupt noch ein Spiel sein?
Ja.
Ja, dann finde ich, ist die Ecke, wie David Cage geht, fast schon besser, einen interaktiven Film zu machen und das auch so zu titulieren. Bei State of Mind habe ich jetzt so das Gefühl, das konnte sich nicht so richtig entscheiden.
Nicht so richtig entscheiden. Aber es ist uns hat es unterm Strich trotzdem ganz gut gefallen. Also ihr könnt ja den Cast noch mal für detaillierte Meinung hören. Der Cast ist spoilerfrei, was auf sehr unterschiedliche Reaktionen gestoßen ist. Also man muss dann immer so ein bisschen rumdrupsen, um die
Aber ist ja logisch bei einer Geschichte, bei dem Spiel, wo es hauptsächlich um die Geschichte geht.
Und dann zum Release-Tag auch direkt irgendwas spoilern, hätte ich jetzt auch scheiße gefunden.
Ich finde es in Ordnung, dass wir da einfach sagen, hier, das ist ein Spiel, das ist ein Cast, der sagt euch einfach nur, ist es ein Spiel für mich, ist es was vom Thema, ihr redet über, also ich habe alle Informationen rausgekriegt, ich habe ja jetzt nicht mitgemacht oder noch nicht gespielt, ich habe erfahren, dass der Low-Poly-Look polarisiert, dass das Thema mich aber total anspricht, dass ich mich darauf einstellen muss, dass ich viel Zeit investieren muss und dann am Ende belohnt werde und dass ich spielerisch keine mechanischen Dinge erwarte und dass der Switchport gut läuft. Und das, finde ich, ist das, was der Cast machen muss. Und dann über ein Spiel zu sprechen, mit allen Wendungen und Twists und Charakterbildung und so weiter, das ist für mich ein eigenes Format. Also von daher freue ich mich sehr auf diesen Nachschlag. Also wir werden es auch so handhaben, dass wir einfach Reviews-Formate und Nachschlagformate trennen.
Halte ich auch für sowas wichtig, weil ich denke...
Spoiler-Part finde ich immer so Coitus Interruptus.
Richtig, erstmal unterbricht das und es ärgert viele Leute halt einfach auch extrem an dieser Stelle und dann muss man aber auch dazu sagen, dass beim Spiel, also viele sagen, Spoiler stören mich nicht, aber der Weg ist das Ziel, aber auf diesem Weg, wenn du bestimmte Dinge nicht weißt, findet trotzdem ein anderer Lernprozess statt und so. Und natürlich soll man Spiele dann auch zweimal spielen, wenn das in irgendeiner Form diese Wendung hat und so. Und es wäre auch einfach unfair dem Spiel gegenüber und letztendlich auch den Entwicklern, denen ein storybasiertes Spiel zum Release-Tag zu spoilern. Also es machen bestimmt andere Leute an anderen Stellen mit Let's Plays und was weiß ich. Wir finden aber, und dafür bin ich auch zu sehr halt Autor, ich fände sowas doof, wenn man das irgendjemand machen würde.
Und ich denke dann immer an die armen Jogger mit Spoiler-Part und die können nicht schnell genug stoppen
und
müssen anhalten.
Und dann ist Luke Skywalker der Sohn von Nein!
Ja, oder auch beim Autofahren, du hast ja dann auch nicht immer unbedingt die Stopptaste im Griff, von daher finde ich Spoiler-Part immer ein bisschen... ungeschickt inzwischen für ein Audioformat, da habe ich das lieber getrennt in zwei Formate.
Aber apropos im Griff, was wirklich gut in diesem Spiel ist, ist die Atmosphäre. Wenn man es mag, der Polylook, den finde ich persönlich super schön. Lara fand den eher so, gewöhnungsbedürftig.
Ja, ihr fehlte da der Ausdruck.
Interessante Diskussionen über Uncanny Valley haben wir da noch geführt. Also ich finde tatsächlich,
das geht in beide Richtungen.
Also ich habe mehr Probleme mit David Cage tatsächlich. Nicht wegen David Cage selber jetzt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber bei diesen Spielen sieht halt alles möglichst realistisch aus. Aber das finde ich viel schwieriger, mich da hineinzuversetzen, als wenn ich einen ganz abstrakten Look habe. Ich komme mit Anime- und Zeichentrickfiguren oder Low-Poly-Figuren oder abstrakt, so Pixar-Style. Mhm. Ich kann bei Pixar-Filmen weine ich, bei realen Filmen, denke ich, oder bei so computeranimierten Filmen, die so fast realistisch aussehen, bin ich so, ja, kann, ist mir zu nah in der Realität. Aber das ist halt, das diskutieren wir dann in diesem
Cast. Aber Low-Poly ist dann für viele fast schon wieder zu low, um ja, da Emotionen reinzulegen.
Kann ich auch verstehen, also weil vor allen Dingen die Stimmen ja eigentlich auch gut sind und auch realistisch klingen. Also es sind auch nicht mal so Fantasiestimmen.
Haben die denn, ich habe es gerade nicht vor Augen, haben die denn Augen und Gesichter oder ist es so low-poly, dass sie nicht mal Augen und
Gesichter haben? Die haben auch sogar Gesichtsanimationen, okay, aber nicht besonders gut. Aber ich muss auch sagen, das haben wir gar nicht angesprochen, dass die Gesichtsanimationen von den weiblichen Charakteren auch besser aussehen als bei den Kerlen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es gibt da eine Protagonistin in dem Spiel, also es wechselt so die Charaktere durch und dann gibt es eine, die ist echt gut animiert vom Gesicht und dann gibt es einen Hauptcharakter, der sieht furchtbar aus. Also manchmal sind die Bewegungen
so PS1-mäßig fast schon.
Oh, ja, also wenn es überhaupt mal PS1-Niveau war. Also das ist schon, aber ich fand den Look trotzdem sehr schön, aber das ist sicherlich alles Geschmackssache. Also State of Mind, wir werden dazu einen Nachschlag machen, da werden wir auch ausführlich über die inhaltlichen Aspekte reden, weil da gibt es auch viel philosophischen und Science-Fiction-Kram auch viel. Da würden wir dann auch gerne ein bisschen das Transhumanismus-Thema ein bisschen ausweiten.
Ja,
also
unbedingt.
Dann auch wirklich mal, also dann bist du ja hoffentlich auch dabei, dass wir dann über Deus Ex zum Beispiel reden mit den Augmentierungen und Ghost in the Shell ist natürlich dann auch immer das Thema, hatte ich ja schon gesagt. Was lief im Kino? Blade Runner war jetzt auch im Kino kürzlich. Also das Thema ist top aktuell. Wird auch immer.
Und hat mich auch schon immer interessiert und gereizt. Ja. Also, würdest du dich augmentieren lassen in echt?
Boah, das ist schwer. Ich glaube nicht. Momentan wüsste ich jetzt nicht. Also kommt auf den Eingriff an. Ja. Sachen am Körper zu tragen, die dich überwachen und automatisieren, ist ein bisschen was anderes, als wenn man sich, ich würde mir wahrscheinlich nicht mal ein Tattoo machen lassen. Also ich glaube, ich finde, das ist eine schwere Entscheidung. Ich finde, ich würde das nicht kategorisch ablehnen, weil ich glaube, manche Menschen brauchen das. Ne? Also zum Beispiel, wenn du tatsächlich einen Unfall hattest und du verlierst irgendwie...
Ja, das ist ja klar. Ich meine, dann Prothesen ist klar, sind ja heute auch schon
wahnsinnig Prothesen
fortentwickelt.
Und, da gibt es ja welche, wo Leute wirklich
dann verbessern die Lebensqualität. Das ist ja ganz klar. Nee, aber jetzt absichtlich zum Beispiel sich Teile des Körpers, die gesund sind, abnehmen zu lassen, um sie durch technische Sachen zu verbessern. Das meine ich jetzt mit Augmentierung. Aber das sind so genauso Fragen, die ich finde in dem
ja, es ist auch schon mal so eine Frage, so eine Benefit-Frage. So eine, brauche ich das?
Mich würde es einfach reizen. Also gar nicht so sehr, weil ich es bräuchte oder weil ich irgendwie schneller laufen will, sondern ich fände es einfach super spannend, zum Beispiel ein Auge zu augmentieren, dass ich halt bestimmte Sachen direkt, die ich sehe, abfotografieren kann, dass ich die scannen kann, dass ich Informationen darüber bekomme. Also Dinge, die man heutzutage mit dem Smartphone auch macht, ja, dass man die einfach so implementiert hat.
Ich fände halt so eine Kompromisslösung halt gut. Also wirklich so organisch Sachen rausnehmen, also meinen Augapfel ersetzen lassen. So. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Aber was
das würde ich mich auch nicht machen.
Genau, aber was ich machen würde, so ist, wenn ich zum Beispiel so aufsetze, ich würde auch so eine Google-Brille, wenn die fortgeschritten
wäre. Kontaktlinsen oder sowas.
Genau, also wenn ich jetzt so wie eine normale Brille einfach die Gläser dann irgendwie mit einem, da ist mein Computer drin und es sieht jetzt nicht so scheiße aus wie die aktuellen Brillen mit so einem riesen Gestell und einer Verbindung zum Telefon, sondern wirklich einfach eine normale Brille, wie man sie jetzt heute so trägt als Brillenträger, das würde ich auf jeden Fall machen. Also ich habe auch so ein Google-Ding hier zu Hause stehen und ich finde Smart Homes-Dings auch geil und so. Ich finde die Richtung schon spannend, aber ab dem Punkt, wo es dann geht, Sachen wirklich aus deinem Körper rauszunehmen, Körperteile zu ersetzen.
Den Arm abzunehmen, um ihn zu ersetzen.
Richtig, das wäre für mich eine Grenze. Also ich finde, ich bin sogar richtig, also ich verstehe den paranoiden Überwachungsgedanken, das ist auch ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen werden. Was passiert
heute auch schon aktuell
ist. Genau, was passiert mit der Information, was passiert vor allen Dingen auch so mit Gesundheitsdaten. Also wenn du jetzt so ein Überwachungsding hast, dann könnten Versicherungen ja durchsetzen, dass sie dann an diese ganzen Daten rankommen, die in deiner Google Fit App
oder so. Ja, das hat alles Vor- und Nachteile. Dafür hast du aber auch automatisch die Meldung, wenn du kurz bevor du einen Herzinfarkt bekommst, ist der Krankenwagen schon unterwegs.
Richtig.
Ja, also das sind ja genau die
Aspekte. Oder auch generell der Überwachungsaspekt, du musst ja nicht deswegen immer extra zum Arzt rennen, um festzustellen, ob dein Blutdruck vielleicht zu hoch ist und so und auch solche Sachen. Es hat alles Vor- und Nachteile. Ich finde so diese, das, was in Minority Report, kennst du den Film? Da finde ich das, also diese...
Kennst du den Film?
Ja, Entschuldigung, kann ja sein.
Ja,
der ist ja schon ein bisschen älter, aber die...
Also kennst du, kennst du?
Aber dieser Film, ich finde da diese Lösung, was sie da machen, finde ich so gerade genau so an der Schwelle, wo ich auch überlegen würde, ist das gut oder ist das nicht gut? Weil da läuft ja der Cruise-Charakter, ich weiß nicht, wie er im Film heißt, aber auch in so einen Laden rein und wird dann so am Eingang gescannt und dann hat er ja irgendwie falsche Augen, weil er illegal unterwegs ist und dann wird er mit dem Namen des Augenbesitzers angesprochen und dann heißt es irgendwie, ich finde mal was, Mr. Smith, schön Sie wieder zu sehen, kaufen Sie sich doch auch basierend auf Ihren letzten Empfehlungen diese schöne Sache. Und dann wird den Hologramm projiziert und dann soll er das und das sich mal angucken und so. das kann gut sein, das kann schlecht sein. Und man sieht ja auch kurz, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Dann sind dann Hologramme auf, also personalisierte Werbung auf irgendwelchen Verpackungen drauf, die dann, alles wird zur Werbefläche irgendwie. Kann gut sein, kann schlecht sein. Also momentan finde ich spannend.
Das geht auch mit Payback und so schon los. Genau. Also ich meine, die Industrie arbeitet ja auch schon daran, dass du in den Laden gehst, dass die einfach weiß, du bist Laktoseintoleranz, also ist für dich die laktosefreie Milch gerade mal 50 Cent teurer.
Ja.
Weil die einfach wissen, dass du das brauchst. Und das sind natürlich so Aspekte, die aber jetzt schon in unserem digitalen Zeitalter relevant sind.
Sehr geil, wie die das zum Beispiel in China haben. Da bezahlst du ja fast gar nicht mit Bargeld. Ne? Also Bargeld ist ja so komplett dick. Du hast dieses ganze Ding in deinem Telefon drin, du hast es im Armband irgendwie drin, und wenn du Sachen bezahlst, dann hältst du es einfach unter so einen Scanner und dann wird das von deinem Konto abgebucht. Und ich stelle mir vor, es gab vor Jahren mal in den 90ern so eine Werbung von Visa-Card und da hast du so einen Einkaufsladen gesehen, das war irgendwie so ein britischer Convenience-Store, der nachts auf hat, und dann läuft plötzlich so ein Typ, der so ein bisschen dubios aus, mit Kapuze und allem, in so einen Laden rein irgendwie. Und da ist so ein Wachmann und dann fängt der Typ sich an, sich die Sachen so irgendwie in den Pulli zu stecken, in die Tasche zu stecken, das sah halt aus, als würde er irgendwas klauen. Und dann wird der Wachmann auf ihn aufmerksam, schaut ihm so hinterher irgendwie und fängt auch an, ihm hinterher zu laufen. Und der Typ läuft einfach ganz schnell durch die Schranke durch, nichts piept. Und dann der Wachmann so, halt, Sie haben was vergessen. Der ist nämlich nicht durch die Schranke, sondern durch eine Barcode-Schranke gelaufen. Und in dem Moment, wo er durch diese Barcode-Schranke gegangen ist, wurden die Sachen alle von seinem Konto abgerechnet. Das war halt so die Zukunftsvision. Und ich fände das geil. Also
ja, klar.
Personal muss es natürlich immer noch geben für Hilfestellungen oder irgendwie sowas, wo finde ich die Sachen und so. Und ich finde so dieses haptische in den Laden gehen und noch was kaufen, finde ich gut. Aber dieser ganze Kassenprozess und dass man, das kann man ja einsparen und viel, viel mehr vereinfachen, weg mit dem Bargeld und so. Aber auch das hat Nachteile. Also was passiert, wenn alles digital ist und so? Das sind spannende Fragen. Das ist
ein Thema für einen ganz anderen Cast.
Ja, wie wir abschweifen. Aber ihr seht, das ist ein super spannendes Thema. Und State of Mind, also nochmal den Bogen zu kriegen, geht solche Sachen an. Also es geht da schon sehr viel stärker um Drama. Also da werden so philosophische Sachen...
In welchem Jahr spielt es
denn? 2049. Mhm. Witzigerweise in einem Blade Runner, ja. Spielt auch in Berlin, das ist irgendwie auch ganz...
Wobei ihr gesagt habt, das spielt eigentlich keine große Rolle,
nicht so, leider die Stadt. Leider nicht. Also man sieht zumindest diesen Alexanderturm, heißt der, glaube ich. Ne?
Ja. Ihr habt ja auch sogar gesagt, die englische Version ist sogar besser als die deutsche. Das finde ich ja besonders traurig von dem Spiel.
Hey, aus Deutschland in Deutschland. Das verstehe ich auch nicht. Also die Hauptstimmen sind gut, die Nebenstimmen sind komisch. Und das ist so, fängt direkt am Anfang auf, da wachst du auf und dann spricht so ein Arzt mit dir und der hat so eine gekünstelte Stimme. Das klang total merkwürdig. Und dann habe ich probeweise auf Englisch gestellt, da muss man die Konsole umstellen und das ist viel besser. Viel besser. Also das ist auch komisch, warum die deutsche Version bei einem deutschen Studio nicht optimal ist.
Weil man müsste ja davon ausgehen, dass der Ganteföhr das auch auf Deutsch geschrieben hat, die Dialoge. Also dass die dann das einfach, weiß auch nicht. Also mir wird ja immer gesagt, ich motze gerne über deutsche Synchro, aber ich probiere es ja auch ständig immer wieder. Auch wenn ich Tests für die Games da mache, spiele ich immer die deutsche auch, um halt das auch zu sehen. Und gerade auch wieder... hier, Walking Dead, die erste Episode gestartet und nach zwei Sätzen musste ich ausstellen und musste auf Englisch umstellen, also weil es so gruselig
ist. Ich will halt eigentlich immer den O-Ton haben.
Ja, das eben. Jetzt aber das wäre ja O-Ton Deutsch eigentlich.
Eigentlich wäre das, wobei der No-Poly-Look natürlich das so empfremdet, dass man jetzt nicht unbedingt die
Lippen... Das sind nicht die Schauspieler, die man da
eben hört, genau. Sieht, und deswegen ist es nicht so wichtig. Aber es gab ja zum Beispiel, letztes Jahr kam ja eine Serie auf Netflix raus, die ist Dark, so eine deutsche Serie. Die habe ich auf Deutsch dann geguckt, weil sie auch wirklich
deutsch war. Deutsche Schauspieler.
Hat ja auch deutsche Schauspieler, hat auch super funktioniert, war auch super gut und war auch überzeugend und alles. Aber dann habe ich mal testweise auf die englische Synchron gestellt. Das ist awkward. Und dann haben ja auch ganz viele internationale Zuschauer gesagt, so, ey, coole Serie und alles, finde ich voll gut. Aber die Synchro ist so strange. Und da hat sich das genau umgedreht. Ne? Also das, was wir haben mit der Synchro,
wenn ja klar, die USA kennt das ja sowieso nicht, synchronisiert zu gucken. Das klingt ja auch, vom Raumklang ist es ja immer ganz anders.
Komisch, ne? Also wo man ja...
Aber bei dem Spiel dürfte das ja keinen Unterschied machen. Und vor allem, wenn die Charaktere am Computer animiert sind und nicht auf den Schauspieler basieren.
Genau.
Dann hast du ja eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Dann ist es ja wirklich einfach nur die Art und Weise, wie diese Menschen sprechen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die amerikanischen Synchronsprecher eher Schauspieler sind und die deutschen Synchronsprecher wirklich Synchronsprecherausbildungen machen und eine andere Art zu reden haben. Also darauf führe ich das irgendwie zurück. Und das dass sie so überdeutlich reden, wie kein Mensch in echt redet.
Genau, und ich glaube, dass es bei manchen Konzepten gut funktioniert, aber wenn es darum geht, organische Dialoge darzustellen, dann funktioniert es nicht so gut. Ich denke aber auch, das liegt auch ein bisschen... Jetzt weiß ich, spekuliere ich ein bisschen, aber es kann sein, dass es auch mit dem Produktionsprozess zu tun hat, dass die Leute nicht gleichzeitig im selben Raum waren. Das spielt auch nochmal eine Rolle. Also wenn man so ein Dialogskript bekommt und dann spricht erst Person A irgendwas ein und zwei Wochen später kommt Person B und spricht ihren Part ein, ist natürlich auch immer noch so eine, da ist die Verbindung nicht da. Mhm. So. Und bei so Schauspielern und Sachen, das ist witzig.
Das also, merkt man ja bei Naughty Dog-Spielen ja
immer extrem. Das ist ganz witzig. Also Videospielentwickler, genau, bei Naughty Dog ist es ja zum Beispiel so, dass die Leute auch wirklich in einem Raum sind und das machen auch andere Leute schon seit Jahren auf der Welt. Also es war zum Beispiel bei Silent Hill auch so, dass die damals schon bei Silent Hill 2 und 3, die sind nicht viele Zwischensequenzen, aber da hatten sie immer alle Schauspieler in einem Raum fürs Mocap. Die haben sich immer angespielt irgendwie. Und dann sitzt du da und hast diese alte Technik, aber merkst irgendwie trotzdem, okay, wir reagieren so aufeinander. Und das ist bei so diesem klassischen Prozess, wo dann einfach der Text dann so synchronisiert wird, ist es halt irgendwie...
Ja. Vielleicht treffen wir ja den Martin Gantefer hier auf der DevCom und auf der Gamescom, dann können wir ihn mal fragen, ob er es wirklich auf Deutsch geschrieben hat und warum sich die Englische trotzdem besser anfühlt. Das finde ich mal
echt interessantes
Thema. Ja. Der Delik ist ja auch da.
Das war unsere
Zusammenfassung.
Ja,
ausführlich mit chinesischen Bezahlsystemen und Abschweifung. Gut.
Ja, Freunde. Also
wir gönnen uns jetzt noch einen Gin.
Richtig. Den Kreuzviertel-Gin.
Den du angeteasert hast, habe ich schon gesehen.
Den haben wir jetzt mal als zum Schnellfrieren ins Tiefkühlfach getan. Ich habe noch nichts platzen hören. Also ich hoffe, dass...
Trotz Abschweifung.
Genau.
Gut, wir freuen uns auf die Gamescom. Wir freuen uns vor allem, euch am Samstag zu begrüßen und euch zu knuddeln und zu umarmen mit Liebhaberkarten und lecker Croissants. Samstag, 25.08. 10 Uhr an der Kennedy-Ufer zwischen den zwei Brücken in Köln.
Super.
Und wenn ihr uns auf der Gamescom seht, sprecht uns an. Wir sind wahrscheinlich eher im Businessbereich hauptsächlich unterwegs, aber gerade an dem ersten Tag werden wir viel in der Halle auch sein,
genau.
Also an dem Dienstag.
Aber und wenn ihr uns ansprecht und wir rauschen ganz schnell an euch vorbei, ist es
nicht persönlich.
Es wird nicht persönlich. Das habe ich letztes Jahr auch schon mal gesagt. Es liegt einfach nur daran, dass wir dann von einem Termin zum nächsten hechten. Nicht böse sein, falls wir dann nur kurz winken oder so kurz angebunden sind. Ne? Das ist, wenn man so im Messmodus ist und man muss von einem Termin zum nächsten.
Und falls ihr euch nicht wundert, ich habe mich rasiert. Also ich bin ohne Bart unterwegs.
Ich bin schon den ganzen Tag irritiert.
Ja, also ich sehe so nackt aus.
Ja, wir hier zur Tür reinkamen, ich so, ist das Manu?
Ich habe gedacht, ich muss auf der Gamescom rennen, alle mit Bart rum, jetzt rasiere ich mich heute.
Ja, nee, aber es funktioniert, das macht dich jünger.
Ja, das stimmt. Es stimmt wirklich. Ich hatte gestern einen grauen Bart. Ich habe hier so richtig graue Strähnchen am Kinn.
Ja, ja,
und dann habe ich gedacht, nee, ich sehe zu.
Also das ist nicht Manus jüngerer Bruder, das ist Manu. Wenn ihr da auf der Gamescom seht.
Okay. Gut, bis morgen.
Alles klar.
Wiedersehen. Tschüss.
Bis dann, ciao.